jetzt kommen wir natürlich zur... Nee, da vorne, vor der Tür. Hm. Ups. So, jetzt machen wir mit der Offenbarung weiter. Und erstmal möchte ich Sie beglückwünschen, wenn Sie diesen Teil auch noch überstehen, dann haben Sie die schlimmen Sachen in der Offenbarung überstanden. Na, jetzt bitte? Ja, ich weiß, aber ich habe nicht das gesehen, was ich sehen wollte. So, und deshalb muss ich das erst danach einstecken, wenn ich sehe, was ich sehen will. Und dann ist das synchron. So, also, noch einmal kommen jetzt Wörter vor wie Gericht, wie Zorn Gottes oder sogar Kelter des Zornes Gottes. Und die zeigen uns, jetzt wird es richtig ernst. Aber das heißt auch, nun ist es nicht mehr weit bis zur glorreichen Ankunft unseres Herrn. Und auch dieser Abschnitt großer Gerichte beginnt mit einer großen Ermutigung. Die ersten 5 Verse richten den Blick auf die Heiligen. Jetzt haben wir noch einmal diese Zahl 144.000. Johannes sieht das Lamm mit den 144.000, 12 mal 12.000. Wir hatten darunter die Vollzahl der Erwählten des Alten und des Neuen Bundes verstanden. Johannes sieht sie auf dem Berg Zion. Was ist oder welcher Ort ist hier gemeint? Wir brauchen nicht lange rätseln, denn in Vers 3 steht es genauer. Sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 Gestalten und den Ältesten. Also, das ist jetzt wieder so ein, was ich heute Morgen irgendwann genannt habe, Aufblick. Ein Blick in den Himmel. Das ist wieder einer der Vorgriffe in der Offenbarung. Das Schwere ist hier quasi schon vorbei. Diese Schar singt bereits ein Freudenlied. Und wer wird dazugehören? Leute, die 3 Dinge kennzeichnen. Erstens, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, sondern jungfräulich geblieben sind. In der Sprache der Offenbarung sind dies Menschen, die nicht der Verehrung des Antichristen verfallen, sondern Jesus treu geblieben sind. Zweitens, sie folgen dem Lamm nach, auch wenn es schwer ist. Und drittens, in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden, also sie haben zum Beispiel in der Gemeinde keine Irrlehren über den Vater oder das Lamm verbreitet. So, diese Schar, wie gesagt, das ist schon ein Vorausblick, aber wir können sagen, diese Schar, die ruft uns gleichsam zu, bleib Jesus treu. Und jetzt sieht Johannes 3 Engel, die haben 3 Botschaften. Jeder Engel hat eine Botschaft an die Menschen. 3 Botschaften. Und noch einmal, das ist jetzt die erste Botschaft, wird das ewige, zeitlose Evangelium verkündigt. Diese erste Botschaft ist noch einmal, es ist die erste Botschaft, aber es ist die letzte Warnung. Noch einmal eine Warnung vor dem Gericht, nämlich fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde des Gerichts ist gekommen. Hier spüren wir so ein bisschen den Herzschlag Gottes. Er ist barmherzig. Er reagiert niemals übereilt. Und nicht ohne dem Sünder immer und immer wieder. Wie oft haben wir das jetzt schon gehört? Eine Chance zur Umkehr zu geben. Das ist die erste Botschaft. Aber sofort kommt die zweite Botschaft. Und die zweite Botschaft, die blickt jetzt wieder voraus, und zwar schon über das Gericht hinaus, hinter das Gericht. Die zweite Botschaft verkündigt vollzogenes Gericht. Sie ist gefallen. Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Wir haben noch gar nichts von der Stadt gehört. Ja? Das kommt erst. Aber hier ist er schon geflogen, der Kieselstein, den Jesus auf das antichristliche Reich schleuderte. Bevor das Gericht überhaupt geschildert wird, soll die Gemeinde wissen, es kommt, der Plan Gottes kommt gewiss zum Ziel. Ich bin eben in der Pause gefragt worden, ist die Offenbarung chronologisch, ob ich dazu noch etwas sagen würde. Also ich weiß, ich sage zu ganz vielen Dingen nichts. Und vielleicht sind da auch Dinge bei, die Sie richtig interessieren und ich sage nichts dazu. Sie dürfen mich natürlich fragen, aber ich will vielleicht an dieser Stelle dann mal kurz sagen, also auf der einen Seite gibt es da schon eine gewisse Chronologie. Jesus kommt eben, oder die Wiederkunft Jesu wird eben in Kapitel 19 und nicht in Kapitel, was weiß ich, 4 oder 5 geschildert. Also man kann da schon auch bei den Gerichten so eine gewisse Chronologie entdecken. Aber es ist auch nicht so, und das ist so eine Stelle, die ist ja von der Chronologie, müsste die viel später kommen. Sie kommt aber schon jetzt. Und das haben wir schon öfter gehabt, diese Aufblicke, ja, dass da die Gemeinde schon in Kapitel 7 etwa, die Gemeinde, wie sie eigentlich erst am Ende steht, in Kapitel 7 bereits geschildert wird. Also das ist nicht durchgängig chronologisch, auch nicht total nicht chronologisch. Ja, es gibt immer so, aber das sieht man eigentlich. Ja, wenn man sonst alles liest, dann merkt man ja, aha, von der Chronologie passt er jetzt noch nicht. Aber man kann dann fragen, warum ist das nicht chronologisch? Warum kommt das jetzt schon? Und ich denke, es soll uns ermutigen. Der dritte Engel verkündigt den Menschen die Strafe des Gerichts. Die Strafe für diejenigen, die das Tier und sein Bild angebetet haben. Und nun kommt an dieser Stelle die ausführlichste Beschreibung der Hölle in der Offenbarung. Und sie betont drei Dinge. Da heißt zunächst mal, er, also der Mensch, der das Tier angebetet hat, er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel. Die Hölle ist ein Ort furchtbarer Qual. Zweitens, der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Qualen haben kein Ende in der Hölle. Und drittens, sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Man kann nie, nicht mal für eine Sekunde relaxen oder vergessen. Das ist eine unmissverständliche Warnung an die, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Und jetzt ist interessant, an dieser Stelle folgt nun die zweite Seligpreisung in der Offenbarung. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an, ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Sehen wir hier zum Beispiel den Gegensatz zur Hölle. Eben haben wir gesehen, keine Ruhe, Tag und Nacht. Und hier das zentrale Wort, ruhen. Sie sollen ruhen von ihrer Mühsal. Das ist im Himmel so ganz anders. Mitten in der Bedrängnis der großen Trübsal, die Ermutigung für die, die ihr Zeugnis in den Märtyrertod führt, ihr seid in Wahrheit glücklich zu preisen. Ein Tod aus Treue zu Jesus bleibt nicht unbelohnt. Und nun sieht Johannes eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Nach der Ankündigung des Gerichts in den drei Botschaften beginnt es jetzt. Und ich weiß nicht, wie man noch deutlicher darauf hinweisen kann, dieses Gericht ernst zu nehmen, als in Vers 19 und 20. Die Trauben werden in die große Kelter, des Zornes Gottes geworfen, und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde, ich rechne jetzt um, fast 300 Kilometer weit. Furchtbar. Die Menschen zeigen oft eine seltsam gespaltene Haltung. Solange Gott seinen Zorn nicht zeigt, sagen sie, ach, Gott ist ja im Grunde gar nicht ernst zu nehmen, der tut ja sowieso nichts. Wenn er seinen Zorn aber dann zeigt, empören sie sich. Seht ihr, an solch einen Gott kann man ja nicht glauben, wenn er so grausam ist. Wie soll eigentlich die Gemeinde über die Gerichte Gottes denken? Das erfahren wir in Kapitel 15. Zur Orientierung, wir stehen immer noch in der Zeit der siebten Posaune. In Kapitel 11, Vers 15 wurde sie geblasen. Jetzt erfahren wir, was sie enthält. Und wir erfahren dabei, wie wir als Gemeinde über die Gerichte Gottes denken sollen. Johannes sieht sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und nun achten Sie auf folgendes Wort: Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Das hören wir als Einleitung zu den nun schlimmsten Gerichten. Und jetzt sehen wir mal, wer ist das eigentlich, der so redet? Die den Sieg behalten hatten über das Tier, die sangen das Lied, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Das singt die am Thron versammelte Gemeinde. Nicht Gott sagt das, nicht die Engel, die Gemeinde, das heißt wir werden so sprechen, sobald wir die ganze Wirklichkeit sehen. Lasst uns hier nicht anders sprechen als dort oben. Lasst uns nicht in das Gerede der Menschen hinein einfallen, als ob Gottes Gerichte ungerecht sein könnten. Gott wird seit Jahrhunderten gelästert. Es ist gerecht, wenn er es jetzt straft. Und nun sieht Johannes, der Tempel Gottes wurde aufgetan im Himmel. Sieben Engel treten heraus. Feierlich werden ihnen sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes überreicht. Fällt Ihnen was auf? Die Schalengerichte, die gehen nicht vom Thron Gottes aus, sondern vom Tempel. Gerade diese schlimmsten Gerichte kommen von einem heiligen Ort. Auch die Kleidung der Engel unterstreicht das. Reines, helles Leinen. Das ist die Priesterkleidung. Die Engel nehmen einen heiligen Dienst wahr, einen Gottesdienst. So sollen wir die Gerichte sehen. Und jetzt hört Johannes den Befehl. Gießt aus die sieben Schalen des Thrones Gottes. Und sofort geht es Schlag auf Schlag. Und wieder sind die Gerichte an sich buchstäblich zu verstehen. Die Beschreibung ist aber teilweise symbolisch. Der erste goss seine Schale aus auf die Erde. Die Menschen sind sofort und direkt betroffen, hier durch bösartige Geschwüre. Und jetzt gibt es keine Begrenzung mehr. Die Siegelgerichte waren auf höchstens ein Viertel begrenzt, die Posaunengerichte auf ein Drittel. Jede Begrenzung fällt jetzt weg. Allerdings, diese Gerichte gehen nur über die, die das Zeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. zweite Schale verunreinigt das Meer und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Die Schöpfung wird hier gewissermaßen rückgängig gemacht. Die Menschen haben den Schöpfer weder geehrt noch ihm gedankt und jetzt entzieht Gott ihnen die Lebensgrundlagen. Die dritte Schale geht über die Wasserströme und Wasserquellen und dann hören wir einen Zwischenruf. Gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Wer spricht jetzt? Nach der Gemeinde sagen es jetzt die Engel. Wieso ist es gerecht? Satan und sein menschliches Gefolge haben Unmengen an Blut der Heiligen und der Propheten vergossen. Die Gerechte stellen die Gerechtigkeit wieder her. Die vierte Schale bewirkt, dass die Sonne die Menschen versengt. Gottes Gerichte werden immer glühender. Und die Menschen, sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Das Interessante ist, die Menschen erkennen ganz genau die Ursache oder den Verursacher und lästern Gott erst recht. Wie ein Refrain zieht sich das durch die Offenbarung. Sie denken nicht an Umkehr. Und nun kommt der fünfte Engel. Und der gießt seine Schale direkt auf den Thron des Tieres, direkt ins satanische Machtzentrum hinein. Was passiert? Sein Reich wurde verfinstert. Es beginnt zusammenzufallen. Es herrscht Chaos im Reich Satans, verbunden mit großen, wohl seelischen Schmerzen für die Menschen. Mit anzusehen, wie dieses weltumspannende Reich Satans, für das sie sich als glühende Anhänger so hingegeben haben, das so unbesiegbar schien, mit anzusehen, wie es im Zentrum erschüttert wird, ist für seine Anhänger ein Stoß in die eigene Seele. Und nun kommt die sechste Schale. Und der Kampf Satan gegen Gott gewinnt weitere Dramatik. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Der Euphrat, dieser Fluss, war immer ein natürliches Hindernis für die Mächte des Ostens, durchzumarschieren auf Israel hin. An dieser Stelle ist er das Symbol für das Hindernis, die Völker zum letzten Kampf zu vereinigen. Aber dieses Hindernis wird jetzt beiseite geräumt. Das ermöglicht unserer satanischen Trias aus Drache, Tier und falschem Prophet, drei unreine Geister rauszulassen. Die sollen durch ein Großaufgebot von Lüge, Täuschung und Zeichen die Könige der ganzen Welt versammeln. Die ganze Welt vereinigt zum Kampf gegen Gott. Und an dieser Stelle wird die Gemeinde interessanterweise gewarnt. Achtung! Der öffentliche Druck auf euch erreicht jetzt seinen Höhepunkt. Es ist fast nicht mehr zu ertragen. Aber gerade jetzt steht die Wiederkunft unmittelbar bevor. Auch wenn kaum noch einer damit rechnet. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig der wacht, der jetzt nicht nachgibt, der in seiner Treue zu Jesus nicht nachlässt und auf diese Weise seine Kleider bewahrt. Auch die dritte Seligpreisung will eine hart bedrängte Gemeinde aufrichten. Erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, und bleibt treu. So, und jetzt wird hier der Versammlungsplatz der letzten Schlacht genannt, Harmagedon, wörtlich Berg von Megiddo. Das ist Hebräisch. Die Leser des Johannes, er schreibt das ja auch Griechisch, sind griechischsprachig. Trotzdem übersetzt er diesen Ausdruck nicht für seine Leser. Daraus kann man schließen, dass es ihm vermutlich gar nicht um einen geografischen Ort geht. Der Name steht symbolisch. Gerd Meyer sagt das in seinem Kommentar, für das wahnwitzige Unterfangen, den Kampf gegen Gott aufzunehmen. Beachtet, hier wird zunächst mal nur das Versammeln beschrieben. Von der Schlacht ist noch gar keine Rede. Die kommt erst in Kapitel 19. Hier folgt jetzt die siebte Schale. Mit dramatischen Bildern beschreibt Johannes den Höhepunkt des Zornes Gottes. Blitze, Stimmen, Donner, ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist. Und alle Inseln verschwanden und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und große Hagel wie Zentnergewichte. Diese Plage ist sehr groß. So, verschiedene von diesen Symbolen, die haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Hervorgehoben wird aber in der Mitte Folgendes, in Vers 19. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Wer ist Babylon? Das beantworten die beiden folgenden Kapitel. Und hier sehen Sie wieder, dass das nicht so ganz chronologisch ist. Ja, auf der einen Seite haben wir schon jetzt gerade einen Überblick über das gesamte Gericht gehört. Aber jetzt kommt nochmal eine Sache, ein Aspekt dieses Gerichts, sehr ausführlich, sogar in zwei Kapiteln, nochmal detailliert. Vielleicht singen wir ein Liedvers zwischendurch. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Ja? Macht hoch die Tür. Können wir das auswendig? Erster Vers, ja, kriegen wir hin. Also gut. Erster Vers, macht hoch die Tür.
Macht hoch die Tür.
Dankeschön. Ja, das passt sogar, ne? Da gehen wir drauf zu. Dieser König kommt. So, jetzt kommen wir zu Kapitel 17. Und dieses Kapitel, das große Thema dieses Kapitels ist Treue. Treue zu Jesus. Und gleich zu Beginn taucht hier die große Hure auf. Hure verkörpert Untreue, geistliche Unzucht, Götzendienst, Abfall von Gott. Die Folge ist oft auch körperliche Unzucht. Aber ich denke, es geht in erster Linie um geistliche Unzucht. Wer ist die große Hure? Ich denke, sie ist zum einen, und ich nenne es bewusst als erstes, die Jesus-untreue Kirche. Die christuslose Kirche, die seinen Namen im Munde führt, die aber keine Beziehung zu Christus hat. Und sehen Sie, das ist jetzt, da können Sie jetzt alle möglichen Denominationen drunter fassen. Ob das jetzt katholisch ist oder Papsttum ist oder evangelisch oder Bischöfe oder ob das jetzt andere Denominationen sind. Überall gibt es Leute, die den Namen sehr wohl im Mund führen, aber keine Beziehung zu Christus haben, persönlich. Diese christuslose Kirche ist das Gegenüber zur Braut, zu der anderen Frau in der Offenbarung, zur Jesus-treuen Gemeinde. So, das ist das eine, was wir wohl unter der großen Hure verstehen können. Aber schon im Alten Testament werden auch Ninive und Tyros als Huren bezeichnet. Und so ist hier letztlich die gottuntreue, christuslose Menschheit im Blick. Sodass wir zugespitzt formulieren können, du bist entweder Braut oder Hure. Dazwischen gibt's nichts. Und nun lasst uns auf ein paar wichtige Worte achten. Einer von den sieben Engel, die sieben Schalen hatten, kommt zu Johannes und sagt, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen. Er will ihm nicht die Hure zeigen, die ist potthässlich. Er will ihm das Gericht über die Hure zeigen. Das ist der Akzent auf diesem und noch mehr auf dem nächsten Kapitel. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Jesus untreu werden lohnt nicht. Und nun ein weiteres erschütterndes Wort. Und zum Teil zeigt dieses Wort die Ursache für das Gericht. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Das Tier kennen wir schon, das ist der Antichrist oder das Reich des Antichristen. Mit ihm verbindet sich die Hure sehr eng. Sie sitzt auf dem Tier. Sie verbindet sich mit diesem scharlachroten Geist der Rebellion gegen Jesus. Satan und die Hure zeigen ein ganz ähnliches Denken. Beide wurden Gott untreu. Zuerst Satan im Himmel und dann der Mensch auf Erden. Deshalb verstehen die sich auch so gut. Der Antichrist und eine christuslose Religion, die nützen und stützen sich gegenseitig. Äußerlich ist alles reich und fein, Purpur, Scharlach, Gold, Edelsteine, Perlen. Aber was ist in ihrem goldenen Becher? Gräuel, Unreinheit, Hurerei. Schlimmste Sünden und Verehrung von Götzen aller Art. Und jetzt wird uns mit dem Namen ihr Wesen, ihr wahres Wesen offenbart. Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Auf ihrer Stirn steht gleichsam untreu dem Herrn. Ihr Wesen ist Selbstbestimmung und Selbstverherrlichung. Das zeigt sich zum Beispiel in einer christuslosen Kirche darin, dass sie das Reich Gottes selbst hier auf Erden errichten will. Oder es zeigt sich darin, dass sie eine Erlösung durch Jesus, sein Versöhnungsopfer, nicht zu brauchen meint. Sie macht sich von Jesus unabhängig. In der Welt zeigt es sich darin, dass die Welt meint, ihre Krisen, und wenn sie auch eine nach der anderen kommen und wenn sie immer größer werden, die Welt meint, das kriegen wir schon hin. Wir müssen nur dies oder jenes machen und dann schaffen wir es. In Babylon als Stadt der Politik hat Gott nichts zu suchen, auch nicht in Babylon als Stadt der Wissenschaft oder der Bildung unserer Kinder. Das machen wir alles ohne Gott. Wieder zeigt sich die Ähnlichkeit von Satan im Denken und dieser christuslosen Kirche der Hure. Beide suchen sie Selbstbestimmung und Selbstvergottung. Und noch etwas verbindet sie. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und der Zeugen Jesu. Beide hassen sie die Gläubigen, die Heiligen. Treue Christen sind ein Ärgernis in einer christuslosen Kirche. Die Zeugen Jesu stehen dem Endsieg des Tieres im Wege. Wohlmöglich beeinflussen sie noch andere. Die müssen weggesperrt werden. Johannes wundert sich sehr über so viel blutige Verfolgung und dass gerade die christuslose Kirche, die immerhin ja noch dem Namen nach Kirche ist, so dem Blutrausch der Christenverfolgung verfällt. Und er erhält folgende Erklärung. Das Tier, letztlich der Satan, also das Tier ist der Antichrist, aber dahinter steht letztlich der Satan, hat eine Vier-Phasen-Geschichte. Es ist gewesen, nach dem Sündenfall, hat der Satan zunächst ungebrochene Macht und ist jetzt nicht, jetzt, das ist die Zeit des Johannes, auch noch ein Stück weit unsere Zeit. Durch den Tod Jesu am Kreuz wurde Satan besiegt, seine Wirksamkeit wurde eingeschränkt. Die Gemeinde Jesu breitete sich aus, weltweit. Das Evangelium wurde verkündigt, weltweit. Und dann kommt überraschend die dritte Phase. Und ich habe, also mein persönlicher Eindruck, wir gehen gerade über von der zweiten in die dritte Phase und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund. Die Auferstehung des Tieres. Sein Reich wird so aufblühen und Gottes Reich wird so bekämpft werden, dass man meinen könnte, Satan sei nie besiegt worden. Oder Christus wäre am Verlieren. Doch sehr schnell kommt Phase 4 und wird in die Verdammnis fahren. In der dritten Phase ist der Teufel mit einem Ziel aktiv, nämlich all die Machthaber auf Erden einzuschwören auf den Kampf gegen das Lamm, auf die Schlacht von Harmagedon. Vers 12 spricht von 10 Hörnern, die 10 Könige sind und für ganz kurze Zeit, nämlich eine Stunde, zusammen, also das meint gleichzeitig mit dem Tier, Macht empfangen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, Berge ist auch Macht, aber mehr so die institutionelle Seite. Hier ist von Königen die Rede, das ist die persönliche Seite. Es mag menschliche Machthaber und vielleicht sogar dämonische Mächte gleichermaßen einschließen. Der Satan vereinigt alles zum Kampf, zum Endkampf gegen das Lamm. Aber das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Diesen Vers, den liest ja auch der Satan, ne? Der kennt ihn ja auch. Und er macht's trotzdem. Ist doch verrückt, ja? Er liest hier, dass er verlieren wird. Und er kämpft trotzdem. Sein Wesen besteht aus trotziger Rebellion und finsterem Unglauben. In seinem Hochmut glaubt er an einen Sieg, obwohl er das liest. und die Menschen, die ihm folgen, glauben es auch. Deshalb ist die Offenbarung für die Gemeinde so wichtig, damit wir nicht aus purer Unwissenheit und besonders jetzt sind wir so wirklich in der letzten Phase, ja, damit wir besonders in dieser Phase, wo der Druck so groß wird, dass wir nicht auch anfangen, am Sieg Jesu zu zweifeln. Damit wir nicht ebenfalls Jesus untreu werden und ins Verderben rennen. Die Offenbarung ist so wichtig, damit wir Hintergründe und Zusammenhänge erkennen. Und damit wir es unter uns und solange wir können auch noch in der Welt verkündigen, wer der wahre Sieger ist. Es mag sich noch so mancher bekehren. Und jetzt kommt eine Überraschung. Das kann man fast nicht glauben. Die 10 Hörner und das Tier, also die 10 Hörner sind die Könige und das Tier, die werden die Hure hassen und ausplündern und mit Feuer verbrennen. Lange Zeit hat das Tier die Hure getragen. Lange Zeit war die christuslose Kirche der antichristlichen Welt nützlich. Aber das Wesen des Teufels ist es allein. Angebetet zu werden. Bete mich an, fordert er von Christus. Und jetzt sieht er die Zeit dafür gekommen und zerstört die christuslose Kirche. Bleib Jesus treu. Abfall lohnt nicht. So, nun haben wir die falsche Christenheit und die Menschheit unter dem Gesichtspunkt der Hure betrachtet. Doch die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt. Es gibt in der Offenbarung nicht nur zwei völlig entgegengesetzte Frauen. Es gibt auch zwei völlig unterschiedliche Städte. Das neue Jerusalem und Babylon, die große. Und so wie ich eben gesagt habe, wir sind entweder Hure oder Braut. So können wir auch nur in einer Stadt wohnen. Babylon steht für das satanische System, welches Religion und Kultur, auch Wissenschaft und Wirtschaft umfasst und mit seiner Gottlosigkeit und Unmoral die ganze Welt verdirbt. Wie die Hure, so ist auch Babylon die Große. Man meint, sie steht für ewig. Doch nun kommt ein Engel, der ausdrücklich große Macht hat und verkündigt laut, sie ist gefallen. Sie ist gefallen, Babylon die Große. Gefallen bedeutet gerichtet. Und es ist ein weltweites Ereignis, denn Babylon ist überall. Von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Paulus beschreibt diese Stadt mit folgenden Worten. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt. Und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt den Schöpfer. Die ganze Welt ist von Gott abgefallen. Zu Götzendienst und Unreinheit gesellten sich Gier und Habsucht. Die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und zu Überfluss und Luxus gesellten sich Stolz und Prahlerei. Und immer besteht die akute Gefahr, dass Christen sich anstecken lassen und ein gutes Geschäft ihnen wichtiger wird als Jesus. Das Volk Gottes wird deshalb eindringlich gewarnt: Geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Ich habe schon oft diesen Vers zitiert gehört. Manche meinen, der Vers beziehe sich auf Organisationen, wie zum Beispiel die Volkskirche, die man durch Austritt gleichsam räumlich verlassen könne oder solle. Leider, die schlechte Nachricht, leider können wir das babylonische System nicht räumlich verlassen. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen, wie Paulus gesagt hat. Christen werden aufgerufen, sich innerlich zu trennen. Sie können sich gerne den folgenden Satz notieren. Wir verlassen Babylon, wenn babylonisches Denken unser Herz verlässt. Wir verlassen Babylon, wenn babylonisches Denken unser Herz verlässt. Erneuert euren Sinn. Das ist die fortdauernde Aufgabe für Christen. Es geht um die richtige Loyalität. Im Einzelfall mag das auch mal räumliche Trennung einschließen, aber es darf sich nicht darauf beschränken. Und vor allem darf man nicht meinen, wenn ich meinetwegen die Volkskirche räumlich verlassen habe, dann hätte ich Babylon verlassen. Mitnichten. Das mag schön im Herzen weiter wohnen. Wenn Jesus uns mein Volk nennt, dann soll unsere Treue Jesus allein gehören. Er will hier keine Kompromisse. Jesus oder Babylon. Bitten wir also den Herrn, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Wer mit seinem Herzen in Babylon ist, wird sich diesem Denken nicht entziehen können. Er wird teilhaben an ihren Sünden und er wird empfangen von ihren Plagen. Qual und Leid schenkt ihr ein. Sie hätte immer gedacht, ich bin doch keine Witwe, ich bin doch eine Königin, Leid werde ich doch nicht sehen. In ihrem blinden Stolz übersah das ach so große Babylon, dass einer mächtiger ist. Stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. So, und jetzt beginnt das große Jammern. Zuerst die Könige auf Erden. Weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Gott zeigt die Stärke seines Gerichts, in diesem Fall hier durch Schnelligkeit. Als nächstes jammern die Kaufleute auf Erden. Alles, was das Herz begehrte und der Markt anbot, haben sie gehandelt. Die lange Liste hier, die fängt beim Gold an und hört bei Leibern und Seelen von Menschen auf. Menschenhandel und das Geldverdienen damit gab es zu allen Zeiten. Und jetzt wieder. Weh, weh, du große Stadt, in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Weh dem, dessen einzige Zukunftssicherung aus Aktienpapieren, Immobilien oder Goldbarren besteht. Die beste Zukunftssicherung ist Jesus. Und die Treue zu ihm und der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Am schlimmsten klagen die Reeder und die Handelsschiffer und wohl auch ihre Investoren. Sie schrien und weinten und klagten. Weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind, alle die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. So, das war Babylon. Beachtet bitte, hier wird nicht an einer Stelle gesagt, dass ein Mensch unterging. Hier ging ein System unter. Wie reagieren Christen beim Untergang Babylons? Hoffentlich so. Freue dich über sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Und nun vollzieht ein Engel noch eine dramatische Zeichenhandlung. Er hebt einen großen Stein, groß wie ein Mühlstein, und wirft ihn ins Meer und sagt, so wird in einem Sturm niedergeworfen die Großstadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Der Untergang ist endgültig. Bleib Jesus treu. Abfallen lohnt nicht. Und jetzt hören wir an dieser Stelle nicht nur zum ersten Mal in der Offenbarung, sondern zum allerersten Mal im gesamten Neuen Testament, man kann es kaum glauben, das Wort Halleluja. An dieser Stelle. Jetzt kommt es. Preiset den Herrn. Angestimmt von einer großen Schar, einem Engelchor. Und was stellen sie wieder heraus? Wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, und er hat das Blut seiner Knechte gerecht. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten, die bestätigen es. Amen, Halleluja. Ja, die Engel haben recht. Und warum jetzt noch zwei weitere Hallelujas ertönen, das erfahren wir morgen. Ich schließe mit diesen vier Merksätzen. Vom Himmel wird regiert. Gottes Gerichte sind echt, und Sie merken, ich habe hier noch ein Wort hinzugefügt, und gerecht. Ja? Gottes Gerichte sind echt und gerecht. Die Gemeinde wird bekämpft und bewahrt, und bleib Jesus treu. Abfallen lohnt nicht.
Ja, Sie kennen es schon. Jetzt gibt es wieder die Chance, Rückfragen zu stellen. Sie dürfen gleich da bleiben. Ja, was geht Ihnen durch den Kopf, durchs Herz? Wo hängt's noch? Alles klar und eindeutig.
Wunderbar. Freuen sich einfach auf morgen. Uiuiui.
Jetzt. Die Identifikation von Babylon mit Rom, wie ist das?
Also müssen Sie jetzt noch ein bisschen erklären. Meinst du jetzt, was meinst du mit Rom? Ja, also das ist sicherlich so, zum Beispiel Petrus, ja, schreibt das. Also das ist sicherlich richtig. Aber ich glaube, dass hier in der Offenbarung Babylon mehr ist als Rom. Dass es einfach größer ist, dass hier die ganze Welt, das letztlich ein Ausdruck für die ganze Welt ist. Würde ich sagen. Okay. Gut.